16. Kapitel. L'accusa. Die Anklage. Nicht zu lange, nachdem Faruk uns verlassen hatte, kehrte er mit Franjo zurück, der sich sein Kettenhemd übergezogen hatte und eine Hand, stets bereit, auf den Knauf seines Schwertes legte. Ser Franjo war neugierig und konnte es kaum erwarten, von uns zu hören, was wir herausgefunden hatten. Wir brachten den staunenden Guerriero auf den neuesten Stand unserer Untersuchungen. Beginnend mit unserem Auftraggeber über die Gespräche mit Kara und Jasper dem Schmied bis hin zum Fund der zweiten Gänsekette. Wir erwähnten auch den Sieg über den dämonischen Ulchuchu. Unser Gegenüber war sichtlich beeindruckt, als er von dem Tempel hörte. Doch wich die Farbe in seinem Gesicht, als wir ihm das Leichenbündel zeigten, welches der tapfere Rurasch die gesamte Zeit hinter sich herzog. Ich konfrontierte den Senior daraufhin mit unserem Verdacht bezüglich Alrik und den Schmuggelfahrten über den Turansee. Dabei behauptete ich, entgegen jeglicher Unklarheit, dass die Flüchtigen zu Kriegszeiten von einigen der Sichelbrucher ermordet wurden. Die Reaktion des Kriegers war verständlich. Er erkannte die Gesamtheit der Lage und wandte ein, was wir alle wussten. Es gab zu wenig Beweise für diese Anschuldigungen. Ser Franjo wollte vorsichtig vorgehen und nicht allzu stürmisch auf den Bootsbauer losgehen. Kiranos erzählte daraufhin von seiner Begegnung mit dem Geist letzte Nacht. Er hoffte, den Krieger somit zu überzeugen, denn wir alle waren der Meinung, Alrik aus der Reserve locken zu können, indem wir ihn hart und gnadenlos beschuldigten. Ser Franjo glaubte uns, doch blieb er bei seiner rationalen Vorgehensweise und schlug vor, Alrik zunächst die Kette und somit den Tatbestand der Schmuggelei entgegenzusetzen. Faruk erkundigte sich nach Ulande, wohl um auszuloten, welche Art von Unterstützung dem Bootsbauer zur Verfügung stand, vermuteten wir sie unter den Mitwissern, wenn nicht sogar Missetätern dieser schrecklichen Ereignisse. Franjo hatte die alte Jägerin aber nicht im Dorf gesehen. Kiranos sprach uns allen, nun zumindest mir, aus der Seele, als er sich nicht mit der Herangehensweise des Kriegers einverstanden zeigte, fügte sich aber seiner Souveränität. Die Leiche aus dem Tempel würde also im Rittergut versteckt werden, bis wir der Meinung waren, den provokanten Alrik damit zu konfrontieren. Franjo wollte auch, so schnell es ging, einen Boten nach Turanshag senden, um dort nach dem Bombasten, jemanden, der im Namen Praios recht sprechen konnte, und einem Boroni zu schicken. Zumindest mit diesem Teil von des Kriegers Plan waren wir einverstanden. So gingen wir zum Rittergut, um uns vorzubereiten. Die Villa des Kavaliere Lüdemann bot einen traurigen Anblick. Sie war zerfallen und mit Abstand das Gebäude Sichelbruchs, welches im schlechtesten Zustand war. Für die Pflege und Instandhaltung dieses einst prächtigen Anwesens wurde kein Finger mehr gerührt. Wir verstauten Rurasch mit der Leiche in den Stallungen und Ser Franjo schärfte dem Personal des Ser Lüdemann ein, diese nicht zu betreten. Der Umstand, dass immer noch Personal anwesend war, machte den Zustand des Gebäudes umso trauriger. Anschließend gingen wir ins Dorf. Kiranos hatte sich sein Kettenhemd übergezogen, bereit für jedwede Konsequenz unserer Anklage. Faruk hatte beim Betreten des Dorfes gesehen, dass Alrik am Steg bei den Booten war, weshalb wir zielgerichtet dorthin gingen. Kiranos bat Ser Franjo, nach dem Wirt Arnulf schicken zu lassen, was dieser sofort tat. Dann kamen wir am Steg an, wo wir Alrik, Kara und einen fremden Fischer antrafen. Mir kam eine Idee. Ich hoffte, Alrik durch ein taktisches Manöver meinerseits zu provozieren und schätzte ihn so ein, dass er in der Folge eine Dummheit begehen und sich so verraten würde. Dazu benötigte ich die mutige Tochter des Bootsbauers. Ich begrüßte die Anwesenden und baute geschickt unser vereinbartes Zeichen, Terone, ein. Kara hatte es nicht vergessen und wollte gerade gehen, da versuchte Alrik, sie aufzuhalten. Ich sagte, dass Kara vielleicht nicht bei dem dabei sein sollte, was wir zu besprechen hatten, und Franjo, der von einer Zeugenaussage der jungen Kara ausging, blickte nun verständnislos zu mir hinüber. Ich gab ihm zu verstehen, dass alles in Ordnung sei und Kara konnte tatsächlich unbehelligt von dannen ziehen, um ihre Sachen zu holen. Unweit des Bootsbauers war ein Bretterstapel, auf dem sein Werkzeug und seine Axt lag. Faruk setzte sich wie zufällig auf das angehäufte Material. Alrik fuhr ihn an, keinen Schritt näher zu kommen, und Faruk gehorchte, entspannt sitzend. Der Grobian musste wohl langsam gemerkt haben, dass ihn nun etwas Unerfreuliches erwarten würde. Franjo begann mit seiner Ansprache und sprach frei heraus, dass der Bootsbauer unter dem Verdacht der Schmuggelei stand. Dann übernahm ich das Wort und konfrontierte Alrik mit der Kette, die wir von Maestro Wachtenberg bekommen hatten, und dem Ebenbild, welches wir im hiesigen Tempel fanden. Ich war seltsam aufgeregt und verzettelte mich öfters bei der Ansprache. Immer mehr Dorfbewohner kamen herbei, um zu sehen, was hier vor sich ging. Ich spürte, wie sich die Aufmerksamkeit und das Verständnis der Anwesenden verflüchtigte. Als ich Kara am Rand der Menge entdeckte, fasste ich erneut etwas Sicherheit in meinem Vortrag der Beweislast und bat sie vorzutreten. Nun wollte ich meinen eigentlichen Plan umsetzen und Alrik zeigen, wie es war, seine Familie zu verlieren. Kara, sein eigen Fleisch und Blut, sollte ihn belasten und ihn dann für immer verlassen. Er sollte denselben Schmerz fühlen wie Maestro Wachtenberg und all die anderen, die durch die grausigen Machenschaften des Bootsbauers vergeblich auf Verwandte und Freunde warteten. Ich bat also die tapfere Kara nach vorn, um ihre Aussage zu machen und ihren Vater zu belasten. Mit einem kleinen Bündel bewaffnet trat sie neben mich und benötigte etwas Zeit, um sich zu sammeln. Sie hatte sich das wohl anders vorgestellt, und ich musste zugeben, dass ich ihr mit diesem Plan keinen Gefallen getan hatte. Doch Kara hielt ihr Wort und erzählte von den nächtlichen Fahrten ihrer Eltern und dass das gesamte Dorf davon wusste. Ich unterstützte ihre Aussage, indem ich allen Anwesenden vorhielt, feige zu sein, und Kara, die mutigste in Sichelbruch war, sich nun gegen ihren Vater zu stellen und Praios damit Ehre zu machen. Alrik blieb zu meinem Erstaunen stur und überrascht gefasst. Ich konnte ihm ansehen, dass er vor Wut nur so sprudelte, doch er hatte sich bemerkenswert effektiv im Griff. Mit wachsender Verzweiflung ging ich einen Schritt weiter und machte dem Bootsbauer klar, dass seine Tochter ihn verlassen würde. Ich fragte ihn, wie es sei, einen Teil seiner Familie zu verlieren und hoffte, ihn nun endlich gebrochen zu haben. Bei den Göttern. Ich war mir sicher, dass mein Plan aufgehen würde. Alrik schien seine Tochter nicht zu lieben. Oder ich hatte ihn gehörig unterschätzt, denn er verweilte weiterhin ratlos blickend an Ort und Stelle. Ich glaubte in dem Moment, dass der Tölpel zu dumm war, um zu verstehen, was gerade passierte. Zu gerne hätte ich ihn mit allen unseren Erkenntnissen konfrontiert, doch ich musste mich zurückhalten, um nicht noch Franjos Rückhalt zu verlieren. Während einer wirklich äußerst peinlichen Pause, in der niemand etwas sagte, musste ich eine Niederlage zugeben. Kiranos brach die Ruhe, um ein weiteres Thema anzusprechen. Er konfrontierte Arnulf, den Wirt, uns in eine tödliche Falle geschickt zu haben, als er uns von dem Effert-Tempel erzählt hatte. Der sichtlich nervöse Mann schwitzte und beteuerte bibbernd, dass er nichts davon gewusst habe. Lediglich seiner Unwissenheit hatten wir es zu verdanken, dass er uns erzählt hatte, der Tempel wäre im jüngsten Konflikt der streitenden Königreiche geschliffen und entweiht worden. Zu meinem Bedauern glaubte ich dem unsicheren Arnulf, und meine Freunde schienen dies ebenfalls zu tun. Wir hatten klar den Vorteil verloren, und all unsere Vorhaben, Alrik und die Dorfgemeinschaft betreffend, waren gescheitert. Ich fürchtete nun, auch Franjo als Unterstützer zu verlieren, denn er war während unseres Vortrags immer unsicherer und seine Miene fragender geworden. Ich sah unsere Leben in Gefahr. Doch Franjo hielt sein Wort und machte allen klar, dass für ihn die Anklage der Schmuggelei bewiesen und nicht zuletzt durch Karas Aussage eindeutig war. So nahm er also den grimmig dreinblickenden Alrik mit und führte ihn ab in Richtung Rittergut. Viele bekannte Gesichter waren in der Menschentraube, die sich nun langsam auflöste. Karas Mutter stand bis vor wenigen Augenblicken auch noch hier. Nun war sie jedoch verschwunden. Ich wandte mich an die unsichere Kara, um ihr zu erklären, was ich bezwecken wollte. Mein Versprechen war weiterhin gültig, und die junge Signorina fühlte sich wie eine Verräterin. Faruk hatte die Idee, sie bei Padre Jalbard im Travia-Tempel in Sicherheit zu bringen, bis wir unseren Teil der Übereinkunft erfüllen konnten. Wir folgten Ser Franjo, um sicherzugehen, dass Alrik keine Dummheiten anstellen würde und auch um den Ort seiner Verwahrung zu inspizieren. Im obersten Geschoss des Rittergutes gab es einen fensterlosen Raum, der durch die Dachschräge wenig Platz für den großen Alrik bot. Gut so. Dort sollte er schmoren und sein Gewissen sollte ihn langsam aufzehren. In einem kurzen Moment der sündhaften Schwäche wünschte ich ihm Lunetas Leiche als Zellengenossin. Meine Wut und die Enttäuschung über unser peinliches Auftreten musste ein Ventil finden, und so richtete ich mich noch einmal an den Bootsbauer. Ich verriet ihm, dass die Frau, die wir suchten, eine Tochter hatte, die ebenfalls Kara hieß. Als Antwort bekam ich lediglich ein dumpfes Schnauben und einen bösen Blick. Na, dieses Borko hatte sich wahrlich im Griff. Wir verließen den schmorenden Alrik und das Rittergut nur sehr ungerne. Franjo war der Meinung, etwas Zeit verstreichen zu lassen, würde nun das Beste sein. Einer Idee Faruks folgend, begleitete uns der Krieger noch zu den Feldern außerhalb Sichelbruchs, um Torine dort zu sprechen. Sie war eine der wenigen, die nicht bei unserer Anklage im Dorf waren. Torine arbeitete auf dem Felde, als wir sie mit den Neuigkeiten über Alriks Festsetzung konfrontierten. Sie wirkte sehr eingeschüchtert, und ich dachte mir, dass Franjos Anwesenheit vielleicht ihre Zunge weiter im Zaun hielt. Wir versicherten ihr, dass wir lediglich an der Wahrheit interessiert waren und dass sie sich nicht vor uns oder Franjo fürchten müsse. Vor Alrik nun auch nicht mehr. Doch Torine konnte uns leider keine klaren Beweise oder Erklärungen geben. Sie legte uns nur nahe, mit den Fischern zu reden, da sie vielleicht etwas wissen könnten. Franjo jedoch wandte wieder ein, Alriks Festnahme erst einmal wirken und diesen Preiuslauf enden zu lassen.